Hallo Herr Paulitz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind Friedensforscher, Sie beschäftigen sich mit Ressourcen und Demokratie und Sie haben auch schon verschiedene Bücher veröffentlicht, unter anderem Anleitung gegen den Krieg. Und mich würde erstmal interessieren, was ist das Ziel von Kriegen? Kann man da Kriegsziele feststellen?
Die kann man in der Tat feststellen. Es sind im Wesentlichen drei Dinge, die praktisch in allen Kriegen zu beobachten sind, so jetzt auch im Syrienkrieg. Es geht im Wesentlichen erstens um die Zerstörung der energiewirtschaftlichen Infrastruktur, zweitens um die Zerstörung der sonstigen zivilen wirtschaftlichen Infrastruktur, also nicht um Rüstungskonzerne, sondern um die zivile wirtschaftliche Infrastruktur. Und es geht um das gezielte Töten und Vertreiben der Zivilbevölkerung, was wir ja auch in Syrien sehr konkret sehen können. Einer der führenden Konfliktforscher der Bundesrepublik Deutschland, auch enger Berater der deutschen Bundesregierung, hat festgestellt, dass sich in neuen Kriegen, so der Titel auch eines Buches von ihm, sich die Gewalt der Kriegsparteien sich in der Regel nicht gegeneinander richtet, sondern sich gezielt gegen die Zivilbevölkerung richtet. Das ist, was wir eigentlich alltäglich in den Medien sehen, dass tatsächlich eben ganze Wohngebiete zerstört und Städte zu Ruinenstädten zerschossen werden.
Das heißt, das, was man aus den Geschichtsbüchern bezüglich auf den Zweiten Weltkrieg kennt, dass quasi eine Partei versucht, Land dazu zu gewinnen, also zum Beispiel die Nazis unter Hitler haben dann ja Frankreich und Polen überfallen und auch besetzt. Also die Besetzung ist heute gar nicht mehr im Vordergrund.
Was in der Betrachtung meines Erachtens wesentlich ist, ist generell in der Intention von Kriegen wegzukommen von Staaten. Es wird immer dieses Spiel gute Staaten, böse Staaten gespielt, in Anführungszeichen. Geht man mal gedanklich davon weg, dass man die Staaten als die primären Akteure betrachtet und geht man hin, dazu zu beobachten, was wirklich zu sehen ist. So ist tatsächlich zu sehen, die dauerhafte Besetzung von Kriegen durch Staaten ist nicht unbedingt das Ziel, außer es geht darum, zum Zwecke der Ressourcenkontrolle in Staaten sicherzustellen, dass Energieförderanlagen, also beispielsweise Ölbohrtürme, Ölfelder, oder Gasfördermöglichkeiten limitiert werden im Sinne der Ressourcenkontrolle, also des künstlichen Knapphaltens des Energieangebots mit dem Ziel der Preisstabilisierung, dann sind auch Besetzungen von Ländern durchaus möglich im Interesse der Ölmultis, die eben das Ziel haben, die Preise auf den globalen Energiemärkten zu stabilisieren oder die Preise zu erhöhen.
Das heißt, Sie sehen nicht die Staaten als primäre Akteure, sondern eher, Sie haben gerade die Ölmultis angesprochen. Gibt es dann noch andere Akteure?
Es handelt sich um ein globales Zusammenspiel zwischen nichtstaatlichen und staatlichen Akteuren im weltweiten Kriegsgeschehen. Und die öffentliche Debatte fokussiert ausschließlich auf Staaten und spielt, wie gesagt, das Spiel gute Staaten, böse Staaten. Und darüber sollen wir uns permanent unterhalten. Mein Ziel ist es, die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, dass auch nichtstaatliche Akteure, also Großkonzerne, Banken, Rüstungskonzerne, Ölmultis und so weiter und so fort, hier eine wesentliche Rolle spielen, dass hier natürlich ganz starke Interessen mit im Spiel sind, eben das Interesse, Rüstungsgüter zu verkaufen beispielsweise, Rüstungsgüter zu finanzieren, durch Kriege sehr viel Treibstoff zu verkaufen. Und eben das Energieangebot, das Ölangebot beispielsweise oder das Erdgasangebot knapp zu halten, um Preise zu stabilisieren, um erhöhte Profite über den Verkauf von Energie zu realisieren.
Eine Möglichkeit, Güter zu verknappen, haben Sie schon angesprochen, nämlich indem die entsprechenden Industrieanlagen, die diese Güter herstellen, zerstört werden. Eine andere Möglichkeit sind Embargos, also dass bestimmte Länder nicht mehr mit bestimmten Medikamenten, Maschinen oder Ähnlichem beliefert werden dürfen. Da heißt es dann immer, dieses Embargo dient dazu, um das Land zu bestrafen, damit es aufhört mit seinen Kriegshandlungen. Ist das, also hält das einer Überprüfung stand?
Es ist in der Tat lohnenswert, die Embargo-Politik, die als softe Maßnahme der Außenpolitik gilt, völlig zu Unrecht genauer unter die Lupe zu nehmen und diese Punkte sehr genau und differenziert zu untersuchen und öffentlich zu diskutieren. Was zu beobachten ist, ist, dass mit Embargos teilweise in extrem brutaler Weise die Zivilbevölkerung getroffen wird. Das war am Irak-Embargo zu spüren über viele Jahre hinweg, wo über 1 Million Menschen zu Tode kamen aufgrund des Embargos. Diese Thematik spielt jetzt auch eine Rolle bezüglich Nordkorea, wo über die Atomwaffen diskutiert wird. Dann wird ein Embargo beschlossen und mit Druck auch durchgesetzt. Es werden andere Staaten druckvoll gezwungen, das Embargo gegen Nordkorea mitzutragen, und die Leidtragenden unterm Strich sind letztendlich die Menschen, ist die Zivilbevölkerung. Man sollte also darauf abheben, was sind die realen Folgen. Die zweite Folge von Embargos ist, dass, und das lässt sich beispielhaft mit dem Ukraine-Krieg verknüpfen und darstellen, hier ist der Fall, dass man das Russland-Embargo begründet mit den Geschehnissen in der Ukraine. Betrachtet man sich die Russland-Sanktionen aber konkret, so ist festzustellen, dass es sich hier um eine hochselektive Form der Ressourcenkontrolle handelt. Es werden nämlich spezifische Ölfördermöglichkeiten Russlands sanktioniert. Das heißt, man verhindert bestimmte Formen der Ölförderung in Russland mit diesem Embargo, welches man mit dem Krieg in der Ukraine begründet. Es lohnt sich also sehr genau hinzuschauen und nicht einfach immer nur darüber zu diskutieren, welche Staaten werden von einem Embargo betroffen und über die Staats- und Regierungschefs zu reden, sondern konkret zu schauen, was betrifft denn von der Sache her diese Embargos.
Jetzt sprechen Sie gerade Russland an. In Deutschland verhandeln die, beziehungsweise in Deutschland hat bereits die Union mit der SPD über einen Koalitionsvertrag verhandelt. Die Genossen, die Mitglieder der SPD werden diese Woche bzw. Anfang März noch darüber abstimmen. In diesem Koalitionsvertrag heißt es unter anderem, Russland verletzt durch seine völkerrechtswidrige Krim-Annexion und das Eingreifen im Osten der Ukraine die europäische Friedensordnung. Diese gegenwärtige russische Außenpolitik verlangt von uns besondere Achtsamkeit und Resilienz. Zitat Ende. Für den Betrachter von außen klingt das doch erstmal logisch. Hier wird Russland vorgeworfen, dass es völkerrechtswidrig die Krim annektiert, und anschließend werden Sanktionen verhängt.
Diese Krim-Krise wird vielfältig völkerrechtlich hoch und runter diskutiert. Meines Erachtens ist ein ganz anderer Aspekt völlig unterbelichtet in dieser öffentlichen Debatte und deutlich hervorzuheben, nämlich die energiewirtschaftlichen Folgen der Krim-Krise. Die Ukraine wollte sich unabhängig machen von Erdgasimporten aus Russland und war auf dem besten Wege, tatsächlich die Erdgasimporte aus Russland bereits zu halbieren. Dann kam es in Kiew zum Regime-Change, es kam zum Ostukraine-Krieg und es kam zur sogenannten Krim-Krise. Während der Krim-Krise kam es zu einem Referendum und in Folge zur Angliederung der Krim an Russland. Und nur einen Tag nach diesem Referendum wurde die sogenannte Nationalisierung eines Energieförder- und Produktionsunternehmens, nämlich Tschernomonefte-Gas, beschlossen auf der Krim. Was bedeutete, dass der Ukraine die Möglichkeit genommen wurde, Erdgas im Schwarzen Meer vor der Krim zu fördern. Das heißt, man hat die Bestrebungen der Ukraine faktisch vereitelt, eigenes Erdgas verstärkt fördern zu können auf eigenem Territorium, weil es eben infolge der Krim-Annexion kein eigenes Territorium mehr war und das betreffende Unternehmen nicht mehr der Ukraine gehörte. Entsprechend lautet auch eine NATO-Bewertung zur Krim-Krise, dass damit die Strategie der Ukraine die Bestrebungen nach mehr Energieautonomie vereitelt wurde. Die Profiteure dieser ganzen Geschehnisse auf der Krim sind die Großaktionäre von Gazprom, nämlich zum einen der russische Staat, zum anderen aber, was öffentlich praktisch nicht bekannt ist, gehört auch die Bank of New York Mellon zu den Großaktionären von Gazprom, die natürlich ein Interesse daran hat, dass das Erdgasunternehmen, das russisches Erdgas nach Westeuropa und auch in die Ukraine transportiert, exportiert wird. Wir haben hier also auch die Beobachtung, dass energiewirtschaftliche Ziele verfolgt werden mit diesen Geschehnissen, in der Öffentlichkeit aber ganz andere Dinge diskutiert werden.
In der Öffentlichkeit, Sie haben es schon vorhin angemerkt, werden Primärstaaten in den Vordergrund gerückt und es wird auch hoch und runter diskutiert, ob die Annexion der Krim jetzt völkerrechtswidrig ist oder nicht. Wenn es rauf und runter diskutiert wird, dann bedeutet das, da gibt es verschiedene Meinungen, oder?
Dazu gibt es verschiedene Meinungen, definitiv, ja.
Gibt es da ein internationales Gericht, das da Klarheit schaffen könnte?
Ich bin kein Völkerrechtler, also von daher bin ich an der Stelle überfragt. Betrachtet man jetzt aber beispielsweise die Geschehnisse in Syrien, so ist ja auch da festzustellen, dass das, was dort geschieht und was wir vorhin als Kriegsziele beschrieben haben, nämlich die gezielte Zerstörung ziviler, auch energiewirtschaftlicher Infrastruktur oder das gezielte Töten von Zivilisten, das gezielte Vertreiben von Zivilisten, dann handelt es sich ohne Zweifel natürlich in diesen Kriegen im ganz großen Stil um völkerrechtswidrige Geschehnisse, die hier in diesen Kriegen regelmäßig erfolgen.
Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Situation in Syrien ebenfalls als Massaker beschrieben und sie hat in einer Regierungserklärung gesagt, ich zitiere, wir müssen alles, was in unserer Macht steht, tun, damit ein solches Massaker ein Ende findet. Zitat Ende. Was genau heißt das jetzt? Also es klingt nicht unbedingt nach einer diplomatischen Lösung oder muss der Militäreinsatz der Bundeswehr erweitert werden? Können Sie das in irgendeiner Art und Weise einordnen?
Ja, wir müssen zunächst mal sehen, und das beschreibe ich in meinem neuen Buch Kriegsmacht Deutschland, dass Staaten weltweit unter Druck gesetzt werden. Das beschreibt der ehemalige Energiemanager Rex Tillerson jetzt im Amt des US-Außenministers sehr deutlich und wörtlich, dass Staaten weltweit unter Druck gesetzt werden. Das beschreibt aber auch der Direktor von Chatham House, dem Royal Institute of International Affairs, hinter dem Ölmultis, Banken, Rüstungskonzerne und so weiter stehen. Auch der Direktor dieser Institution, dieses Think Tanks mit Sitz in London, macht sehr deutlich, dass Staaten weltweit unter Druck gesetzt werden, bestimmte Dinge, bestimmte Handlungen gegen Drittstaaten zu vollziehen. Es ist ganz konkret auch so, dass die deutsche Bundesregierung auch seit Jahren massiv von solchen nichtstaatlichen internationalen Akteuren unter Druck gesetzt wird und man die deutsche Außenpolitik aktuell nur verstehen kann, wenn man im Hinterkopf behält, dass vieles der Handlungen unter Druck geschieht. Und die deutsche politische Klasse im Prinzip hin und her gerissen ist zwischen dem eigenen Bestreben, mehrheitlich eine Politik der militärischen Zurückhaltung, wie sie definiert wird, fortsetzen zu wollen. Das heißt, eine begrenzte Beteiligung an einer militärischen Außenpolitik, aber möglichst wenig in Kampfhandlungen verwickelt werden möchte und sich an sich auch aufgrund der historischen Geschehnisse, des historischen Hintergrunds hier eben deutlich zurückhalten möchte, auf der anderen Seite aber ein massiver Druck erzeugt wird, um die deutsche Außenpolitik immer weiter zu militarisieren. Vor diesem Hintergrund ist der Koalitionsvertrag insgesamt zu bewerten und die vielen Dinge, die hier auch im außenpolitischen Bereich festgehalten wurden und eben auch diese Aussage, die Sie zitiert haben, zu dem Massaker in Syrien. Zunächst ist natürlich festzuhalten, dass hier deutlich zuzustimmen ist der Aussage, dass in Syrien ein Massaker stattfindet. Nicht anders kann man das beschreiben und diese Beschreibung ist notwendig. Die Frage ist, ob die Ableitung, die hier möglicherweise angedeutet wird von der Bundeskanzlerin, sinnvoll ist, ob sie auf Druck geschieht oder aus eigenem Antrieb und was konkret damit gemeint sein könnte, wenn gesagt wird, dieses Massaker ist zu beenden. Das deutet natürlich sehr stark in die Richtung, dass eine humanitäre Intervention geplant sein könnte. Das heißt, im Kontext der sogenannten Schutzverantwortung, auf Englisch Responsibility to Protect, dass man vorgibt, man wolle im Namen der Menschenrechte, zum Schutz von Menschenrechten militärisch intervenieren. Das steht vor dem Hintergrund einer großen Debatte, angestoßen auch aus Kanada von vor Jahren. Und es handelt sich gewissermaßen um so etwas wie eine moderne Lehre vom gerechten Krieg oder früher hätte man auch gesagt vom heiligen Krieg, was hier reaktiviert wird, wo gesagt wird, wir müssen die Menschenrechte schützen, was in Libyen ein Thema war, was im Jugoslawien- oder Kosovo-Krieg ein Thema war. Und es zeigt sich konkret, dass diese Lehre vom gerechten Krieg im Grunde sich längst überholt hat und als unglaubwürdig gelten muss, da vielfach festgestellt wurde, dass man weder will, noch es kann, weltweit Menschenrechte mit militärischen Mitteln zu schützen und dass dies auch überhaupt nicht beabsichtigt ist. Es ist im Grunde so, dass man vorgibt, dort wo Kriege geführt werden sollen, dort wo militärisch interveniert werden soll, dass man den Schutz der Menschenrechte teilweise vorgibt. So eben in Syrien, um es nochmal neutral zu beschreiben, was dort geschieht und was dort mit einer weiteren militärischen Intervention sich wahrscheinlich nur fortsetzen würde, das ist, dass die wirtschaftliche Infrastruktur zerstört wird und dass eine Stadt nach der anderen in Ruinen geschossen wird.
Jetzt haben Sie angesprochen, dass die deutsche Regierung oder auch andere Regierungen unter Druck stehen können. Wie kann dieser Druck denn ausgeübt werden?
Dieser Druck erfolgt unter Verweis auf den gewünschten Erhalt des Wohlstands. Deutschland wird beispielsweise regelmäßig mitgeteilt, dieses Land, diese Volkswirtschaft sei selbstverständlich abhängig von Rohstoffimporten, von freien Handelswegen, als auch vom Zugang zu Märkten im Ausland. Bisher habe die USA eben diese Weltordnung geschützt mit militärischen Mitteln. Wenn Deutschland seine wirtschaftlichen Interessen weiter wahrnehmen möchte, wenn, anders ausgedrückt, in Deutschland nicht Massenarbeitslosigkeit ausbrechen soll, muss man also weiterhin weltweit militärisch agieren, um die Exportchancen nicht zu vermindern. Das ist im Grunde die erpresserische Logik, mit der die hiesige politische Klasse konfrontiert wird. Und es ist ja eines der alten Instrumente der Machtausübung gegenüber Staaten, dass angedroht werden kann, Produktionsstätten, Industrieanlagen ins Ausland zu verlagern und dadurch Massenarbeitslosigkeit, also weitere Arbeitslosigkeit, perspektivisch Massenarbeitslosigkeit, Armut auszulösen. All dies sind Möglichkeiten, um Staaten unter Druck zu setzen. Und darüber hinaus ist auch in vielen Papieren und Reden wird davon gesprochen, dass die Freiheit als auch die innere und äußere Sicherheit tangiert werden könnte. Also es gibt ein ganzes Instrumentarium, dazu zählt auch der Terrorismus, mit dem gedroht werden kann, mit dem Staaten unter Druck gesetzt werden können und zu gewissen Handlungen gedrängt werden können. Und der Politologe aus Regensburg, liegt gerade der Name nicht auf der Zunge, jedenfalls einer der Konfliktforscher und Politologen, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Vormacht wider Willen und beschreibt damit, skizziert die deutsche Außenpolitik, Deutschland sei eine Vormacht wider Willen und begründet, wie sich die deutsche Außenpolitik eigentlich überhaupt nicht militärisch aggressiv verhalten möchte, aber genau dazu gedrängt wird.
Gibt es Möglichkeiten, diesem Druck zu widerstehen oder dieser Argumentation etwas entgegenzusetzen?
Ja, ich halte es für erforderlich, dass man das, was jetzt dokumentiert ist, unter anderem in meinem Buch Kriegsmacht Deutschland, dass nämlich tatsächlich Aussagen vorliegen, dass Staaten weltweit unter Druck gesetzt werden, dass auch Deutschland unter Druck gesetzt wird, dass man über dieses erpresserische System öffentlich diskutiert und debattiert und den undemokratischen Kern dieser Handlungen öffentlich zum Thema macht, und zwar zum primären Thema macht in der außen- und friedenspolitischen Debatte. Und dass es eben nicht sein kann, dass Staaten auf Druck handeln und nicht frei sind, demokratische Staaten nicht frei sind, sich friedlich verhalten zu dürfen.
Das heißt, Sie schlagen vor, dass man dafür sorgen muss, dass die Bevölkerung informiert ist, dass die Bevölkerung kritisch ist und auch zum Beispiel die Opposition dann Stimme dagegen erheben kann, wenn wieder, oder auch die Regierung, wenn wieder Druck von außen kommt.
Der Druck findet permanent hinter den Kulissen statt und mein Vorschlag ist, dass man nicht nur kritisch ist, salopp gesagt, sondern dass man eine entsprechende öffentliche Debatte regelrecht organisiert. Dass man eine Debatte organisiert und institutionalisiert, es zum Kernthema der oppositionellen Öffentlichkeit macht, eben darüber zu diskutieren, dass Staaten unter Druck handeln, dass hier ein undemokratischer, illegitimer Druck auf die politische Klasse aller Länder sozusagen ausgeübt wird, dass man nur, wenn man über diese Dinge diskutiert und diese Dinge an den Pranger stellt, statt Staaten immer an den Pranger zu stellen, dass man dann einen Schritt weiter kommen kann hin zu einer friedlicheren Welt.
Herr Paulitz, das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ebenfalls. Free.